Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Data is Better Than Yours. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge gemeinsam mit der Toolbox Datenkompetenz. Das ist nämlich ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich selbst sitze dort im Beirat. Mit Datenkompetenz werden nicht nur bessere Entscheidungen getroffen, sie macht auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer digitalisierten Welt aus. Hierbei kann die Toolbox Datenkompetenz euch Lerninhalte an die Hand geben. Zudem können eure Mitarbeitende die erlernten Kenntnisse durch ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung anerkanntes Zertifikat nachweisen. Und das alles kostenlos.
Auf was muss man überhaupt achten, um das ganze Thema Digital Data Code in die Gesellschaft zu bringen? Wie können wir überhaupt gemeinsam daran arbeiten, dass das Ganze weiter vorangeht? Vor welchen Herausforderungen stehen wir, um das alles zu lösen? Das sind alles Fragen, die ich in der heutigen Folge mit der lieben Julia von der Hacker School beantworte. Seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt, groß grinsend und auch schon ganz erfahren, glaube ich, auf jeden Fall auf der Bühne und, glaube ich, auch im Podcast-Game, die liebe Julia. Hi, Julia.
Guten Morgen. Ich freue mich. My Data is Better Than Your Data. Mag ich.
Wir haben ein spannendes Thema, wo wir uns ein bisschen auch kennengelernt haben, beziehungsweise einige Leute oder Personen kennen ja auch dich. Hack the World a Better Place ist ein Thema, über was wir sprechen. Das steht auch ganz, ganz groß auf deinem Hoodie, Hacker School. Kannst du uns einmal kurz dazu abholen, was das ist und was du damit meinst? Und dann können wir, glaube ich, auch darüber heute mal ein bisschen tiefer diskutieren.
Ach, ich glaube, bei uns ist der Name so ein bisschen Programm. Also ich merke ja auch, dass Hacker School viele Leute irgendwie so ein bisschen offendet oder irgendwie so, oh, sind das nicht die Bösen? Und das Coole ist, was wir uns wünschen, ist, dass Menschen ehrenamtliches Engagement, Programmieren, Code, KI aus der angstbehafteten Ecke rausnehmen und einfach verstehen, dass man damit richtig viel geilen Scheiß machen kann. Und ich glaube, mit Code die Welt zu verändern und dieses Hack the World a Better Place, wir müssen zusehen, dass wir alle Menschen befähigen, dass sie in diesem Spiel mitspielen können, dass dieses Digital Divide einfach nicht noch größer wird, sondern eher kleiner. Und das ist das, was wir mit der Hacker School und auch mit diesem Slogan sagen wollen.
Wir haben uns kennengelernt auf einem Event, glaube ich, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, wo es um die Daten-Toolbox ging. Waren wir nicht mal gemeinsam in Berlin auf dem Event, wo sozusagen auf der Podiumsdiskussion ja dann auch darüber ging, ein bisschen zum Thema Data Literacy, was du ja auch mit der Hacker School ja verbinden willst und was du auch gerade erwähnt hast, dieses, wie kriege ich eigentlich Kompetenz zur Gesellschaft? Und ich glaube, wir haben über so einen Dreiklang gesprochen, ne? Über, es gibt die Gesellschaft, es gibt Unternehmen, aber auf der anderen Seite gibt es auch die, die Regierung oder die Institutionen, die sozusagen dann dafür, im Grundsätzlichen dafür verantwortlich sein können. Und wir haben festgestellt, dass es irgendwie so ein Dreiklang aus allen drei sein muss, weil nicht jeder, einer muss zucken und vielleicht so ein bisschen starten, weil alle so ein bisschen zögerlich sind und keiner so weiß, wer macht jetzt den ersten Schritt. Aber schlussendlich haben wir festgestellt, dass es jeder machen muss, ne? Wie sind deine Erfahrungen zwecks Hacker School? Ich verstehe, und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr abholen. Ihr braucht Freiwillige, die ja auch mithelfen. Ihr braucht Ehrenamtliche, die helfen, mit das Thema zu unterstützen. Vielleicht kriegen wir hier auch einen Aufruf hin, weil viele Leute hören, die vielleicht sich in dem Thema gut auskennen, in Richtung Data. Hol uns da nochmal zu ab, Julia, bitte.
Ich habe ein bisschen Angst, wenn jeder sieht, wie die Kamera flackert, dann traut sich keiner mehr mitzumachen. Nee, alles fein. Also, ich glaube, das war die Panel-Diskussion, wo ich virtuell zugeschaltet war. Ich wollte immer schon mal im Monitor sein und mit den anderen
reden. Stimmt, ja, jetzt, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass die wirklich, wirklich coolen Partys immer nur funktionieren, wenn jeder was mit zur Party bringt. Und es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, es braucht eine gesamte Gesellschaft, um die digitale Bildung in den Griff zu kriegen. Und eine Gesellschaft setzt sich immer aus den, eigentlich sind es sogar vier Player zusammen, nach meiner Einschätzung, Politik, Unternehmenslandschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Also wenn du das alles so betrachtest, welche Bausteine brauchst du in ganz groben Clustern, damit man wirklich echt was weggerockt kriegt, dann hast du immer diese vier Player beteiligt. Und ich gehe halt, oder ich sehe tatsächlich, dass wir immer noch wahnsinnig stark in diesen Silos denken. Also Bildung findet in der Schule statt. Nach der Ausbildung hast du ausgelernt. Ja, und dann, du bist Anfang 20 und hast ausgelernt, das ist lächerlich. Und das ist halt was, ich meine, wir sind ja nicht mehr damals auf den Feldern, wo unglaublich viel Arbeitskraft darin ging, das Korn zu säen, zu schneiden, zu dreschen, zu, das war ja ein riesen Rattenschwanz. Und wir haben heute ja ganz andere Möglichkeiten. Und die wirklich zu gestalten und zu sagen, Bildung findet nicht nur in der Schule statt. Schule ist ein ganz wichtiger Baustein davon. Aber das lebenslange Lernen, wenn wir das auch nur ansatzweise ernst meinen, dann wie viel Teil deines Lebens bist du in der Schule? Das ist nicht prozentual so wahnsinnig hoch. Und deswegen wirklich zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir die Unternehmen mit einbinden? Weil da sind die coolen Menschen, die das echt drauf haben halt. Und natürlich kannst du nicht sagen, danach kaufen alle Gummibärchen aus Bonn. Also man muss das tatsächlich schon begleiten, man muss das moderieren, dass die Schule ein werbefreier Raum ist, das glaubt mittlerweile kein Mensch mehr. Wie sagte Volker Pispers, guck dir die Kinder an, die laufen rum wie kleine Litfaßsäulen. Also, aber trotzdem, du musst es moderieren, du musst es begleiten. Und du musst, nach meiner Einschätzung, sagte früher auch ein Prof von mir, man muss sich vom Gegenstand selbst belehren lassen. Also, wenn wir eine Berufsorientierung wollen, ist doch geil, wenn die Unternehmen direkt mit drin sind. Und deshalb das mit einzubeziehen, die Wissenschaft mit einzubeziehen oder auch den wissenschaftlichen Nachwuchs, dass die sich ebenfalls mit engagieren. Ich meine, wir wollen doch den Kindern zeigen, worauf es später ankommt. Und wenn wir mündige Kinder in die Schule, aus der Schule ins Leben entlassen wollen, ist es vielleicht nicht nur der, sind es nicht nur die adverbialen Nebensätze und der Konsekutivsatz, whatever this means, oder die Berechnung von Dreiecken anhand von Fäden, oder? Also man kann ganz viele frühere Sachen auch eventuell ein bisschen in die Neuzeit übersetzen und einfach gucken, dass die da mitmachen können. Und bei der Politik, ja, klar kann man sagen, es ist die Aufgabe der Politik, die Schule so zu gestalten, dass sie Kinder mündig ins Leben entlässt. Wir können uns jetzt beschweren, wir können warten, wir können rausfinden, wer schuld ist, oder wir können uns einfach mit engagieren, weil ich habe höchsten Respekt vor dem, was in Schulen heute geleistet wird. Es sind unglaubliche engagierte Lehrkräfte, da die wirklich versuchen, das Unmögliche hinzukriegen. Und ja, wir haben es in Deutschland geschafft, uns ein derart bürokratisches System aufzubauen, dass da selbst die Leute, die es mitgestaltet haben, drüber fluchen. Und vielleicht könnten wir ja mal einfach aus diesem Wer ist schuld und warum geht's nicht rauskommen und sagen, wer bringt was mit zur Party, und dann machen wir ein bisschen geilen Scheiß.
Wenn wir darüber sprechen und versuchen, pragmatisch anzugehen, wo sind denn Schritte, wo du glaubst, dass, weil ich glaube, es hören jetzt hier viele Leute, die Unternehmer oder in Unternehmen arbeiten, so rum. Was sind denn so Themen, die man lösen könnte? Ja, also ich versuche von mir so ein bisschen zu erzählen und dann kannst du ja deine Meinung dazu sagen. Ich habe dieses Jahr angefangen an der, nicht dieses Jahr. Ich habe schon länger an der DHBW jetzt doziert. Und meine Idee dahinter war, gemeinsam mit dem Prof, den ich kennengelernt habe und auch schätzen gelernt habe, zu sagen, okay, ist ein spannendes Thema und ich würde gerne viel mehr Sachen aus der Praxis zeigen, weil mein Gefühl ist, dass selbst bei der DHBW die Sachen, die gelernt werden, die Art und Weise, wie der gelernt wird, ist so, du liest so das Skript vor. Und ich habe gesagt, okay, wir können gemeinsam, oder wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, und nachdem wir das Buch geschrieben haben, erzähle ich nur noch aus der Praxis, weil sie können selber das Buch lesen. Jetzt vor allem durch ChatGPT können sie eigentlich auch alles selber fragen. Meine Erfahrung ist, wenn ich dann mit den Studenten spreche, eigentlich reichen meine 30 Stunden, die ich da mit 45 Minuten habe, um alleine mein Konzept zu erklären, gar nicht, weil die Erfahrung ist, dass sie eigentlich von mir erwarten, was sie überhaupt nicht gut finden, dass ich mein Skript vorlese. Weil sie geben mir immer wieder das Feedback, sie wollen es aus der Praxis. Ich merke aber, das dauert alleine so 5 bis 10 Stunden, um überhaupt zu vermitteln, okay, er liest wirklich nicht ab. Und nein, wir müssen uns die Themen selber nebenher noch erarbeiten. Und ja, wir sprechen eigentlich dann mehr über Praxis. Und also Weißt du, wo kann man den Stein ins Rollen bringen? Ich habe selber, und warum ich das jetzt sozusagen sage, ist nicht, um mich selber darzustellen, sondern um zu sagen, auf der anderen Seite ist es auch sehr anstrengend, finde ich, aus der Praxis rauszukommen, das zu versuchen zu vermitteln und aber auch erstmal diesen, nicht Erziehungsauftrag, ist das Falsche, dieses, weißt du, diese Vermittlung erstmal anzustoßen. Wie ist da deine Erfahrung? Weil ich überlege mir jetzt, mache ich das nächstes Jahr wieder? Will ich das? Soll ich das machen? Welchen Mehrwert bietet das? Welchen Mehrwert bietet es den Studenten?
Also, ein wunderbares Beispiel dafür, dass Veränderung immer unbequem ist. Und zu sagen, das Leben beginnt am Rande der Komfortzone, macht es deutlich schöner, als es sich in dem Moment fühlt. Auch zu sagen, Diversity ist mega, verschleiert den Fakt, dass Diversity wahnsinnig anstrengend ist. Und tut mir leid, das so zu sagen, aber die Guten müssen dann leider einfach in die Bütt. Und ich würde tatsächlich, ohne deine Studis zu kennen, es gibt das Konstrukt der sozialen Erwünschtheit. Man möchte immer unbedingt, also man möchte sich auch überall engagieren, aber wenn es anstrengend wird, hinterfragt man. Alle Leute, die noch nicht vegan oder vegetarisch leben und Fleisch essen, sagen, ja, Biofleisch, das wird, und dann stehen sie vorm Regal, sehen den fünffachen Preis und überlegen sich doch kurz, ob sie das wirklich dringend wollen. Also, worauf ich raus will, ist, was Menschen sagen und was sie wirklich wollen, das divergiert in, ich glaube, 90% der Fälle oder so. Ich habe also keine, ist eine sehr hohe Annahme auf jeden Fall. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn man sie an der Stelle greift und challenged, zu sagen, meine Erfahrungen sind, ich kann auf dem Papier genau euren Wünschen entsprechen und meine Erfahrung bisher ist, wenn wir das machen, seid ihr aber enttäuscht, weil das heißt, ihr müsst euch den Scheiß selber erarbeiten. Und jetzt ist meine Frage an euch. Wollt ihr ein richtig krasses Lernerlebnis haben und wollt ihr für euch was verändern? Weil, Kiddos, so funktioniert das Leben auch hinten raus. Ihr müsst euch die Basics selber draufschaffen, dafür habt ihr alle Tools der Welt. Und wenn ihr die nicht bedienen könnt, habt ihr gleich ein neues Lernfeld, dann schafft euch das drauf. Aber ich werde eurem Wunsch entsprechen und ich werde den Fokus auf Praxis legen. Aber habt im Kopf, das kostet euch was und das müsst ihr investieren. Und ich sag's euch vorher, damit wir auf den gleichen Terms reden, ich kann euch auch das Skript vorlesen. Aber ganz ehrlich, wir würden ganz viel verschenken. Dann hast du das bei ihnen und kannst mit denen arbeiten. Maulen werden sie so oder so. Also von daher, das ist relativ unaufgeregt. Ich sehe das an ganz vielen Stellen. Also wenn du ganz kurz nur dazu, wenn wir hören immer wieder, wenn Unternehmen sich engagieren wollen oder Menschen, oh, wir wollen vor Ort in die Schulen gehen, weil wir wollen direkt mit den Kindern arbeiten. Normalerweise arbeiten wir virtuell. Und dann sagen wir, okay, in Hamburg ist das möglich. Wir haben in keinem Bereich so viel Herausforderungen, wie in Hamburg die Plätze vor Ort zu besetzen, weil dann fällt auf, sie müssen noch hinfahren, das kostet noch mehr Zeit. Es ist auch wirklich noch ein bisschen geiler vor Ort. Also wir kommen virtuell auf 85% ran, würde ich sagen. Aber Menschen sind bei weitem nicht so reflektiert, wie sie das denken. Und von daher, willkommen im normalen Leben.
Ja, es ist gut, dass es so, dass du auch gerade sozusagen mir hilfst, nochmal zu reflektieren. Und du hast vollkommen recht. Es ist auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ist es ja bei den, jetzt um das Beispiel der Studenten nochmal aufzugreifen, die Erkenntnis dort. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch die eigene Erkenntnis, weil Ich habe eine 7-jährige Tochter gerade und ich wünsche mir irgendwann, dass sie anders lernt. Und warum soll ich mir wünschen, dass jemand oder dass sie anders lernt, wenn ich selber nicht ein Teil davon bin, der hilft, auch wenn nur ein kleiner Teil, der dafür hilft, neu und anders zu schulen. Ja, das ist vollkommen fair.
Ich glaube, dass die Kinder wahnsinnig viel durch Vorbild lernen. Also es ist halt auch so, ich kann ganz offen sagen, die jetzigen Zeiten sind für Sozialunternehmer brutal. Also es ist jetzt, heute in diesen Zeiten Gelder zu fundraisen, heute in diesen Zeiten Unternehmen, ITlerInnen zu begeistern, sich zu engagieren und die Welt ist im Aufruhr und es ist alles so schwierig und dann ziehen sich Leute auch gerne mal zurück, um sich die Wunden zu lecken und das ist menschlich. Was ich aber sehe einfach ist, wenn wir jetzt aufgeben und wenn wir sagen, Alter, 80 Stunden Woche plus Kinder plus und mir geht's nicht um die Stunden, aber der Druck ist wahnsinnig hoch. Und jetzt sagen, nee, ich gebe mir das nicht mehr. Ich heb die Hände und dann war's das eben. Macht euren Scheiß doch alleine. Das kann nicht die Lösung sein, weil meine Kinder sind jetzt 10 und 14 und die kriegen durchaus mit, unter was für einem wahnsinnigen Druck ich im Moment stehe. Und die sagen auch manchmal, ey Mama, wäre es nicht anders einfacher? Und die Antwort ist ja. Aber dann eben auch zu sagen, aber ich möchte, dass Menschen genau an der Stelle sich engagieren und dass sie sich nicht weckenducken, wenn es schwierig wird. Dann werden die Zeiten noch krasser, die auf uns zukommen. Und das ist einfach, was ich glaube, das muss man irgendwo sowohl bei den Karma Brownie Points, auch immer wie sie heißen, als auch bei seiner eigenen Lebensenergie einpreisen. Die Menschen, die was verändern wollen, werden niemals den leichtesten Weg nehmen können. Aber wenn man wie Kinder einen wahnsinnig tollen Grund zu Hause hat, warum man es macht, dann ist es jeden Tag wert, wieder aufzustehen und genau in diese Diskussionen zu gehen und auch vielleicht so eine Art Spiegel vorzuhalten im Sinne einer Reflexion. Das ist, was ihr mich brieft. Das ist, was ihr aber gleichzeitig wollt. Beides geht nicht. Eine Minute hat immer 60 Sekunden. Worauf wollen wir uns einigen? Das spricht dafür, das spricht dafür. Und ich glaube, wenn man dann das Buy-in findet, saugt es auch weniger Energie ab.
Weil die Herausforderung, Julia, die wir gerade beschreiben, die jetzt als Analogie von den Studenten kam oder von den Kindern, ist ja auch das, was viele Unternehmen beim Thema Data intern haben. Ne? Also du brauchst Mitarbeiter, die zusätzlich zu ihrer Arbeit, die sie schon tätigen, anderen Leuten, die jetzt nicht zwangsweise vor allem die Art und Weise, die wir gerade beschrieben haben, gelernt haben, also immer neu zu lernen, kommt dann jemand um die Ecke und sagt, herzlichen Glückwunsch, wir bringen dir jetzt bei, was AI ist, was ChatGPT ist, und dann darfst du das überlegen, ob du das für deinen Alltag einsetzt, oder wir wünschen uns, dass du das für deinen Alltag einsetzt. Und da ist ja nochmal mehr komplett andere Begebenheiten oder Rahmenbedingungen, die dann das Lernen erschweren, ne?
Na klar, also wir haben halt ja auch einen sehr, sehr diversen Arbeitsmarkt. Also die aus ganz unterschiedlichen Voraussetzungen letztendlich kommen. Ne, Gen Z ist halt mit dieser ganzen Technologie aufgewachsen, hat aber auch teilweise dann die Herausforderung, nicht jeder kann alles gleich gut einsetzen oder es gar verstehen, aber es wird ihnen zugeschrieben. Und gegen Zuschreibung zu arbeiten, das ist auch nochmal sehr, sehr schwierig. Also wenn dir jemand sagt, du bist doch so toll in diesen Dingern, und dann zuzugeben, du bist es nicht. Also das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Dann haben wir aber Leute, also ich meine, ich bin jetzt 46, ich hatte mein erstes Handy mit 20. Das konnte eine Woche lang telefonieren, und außer telefonieren und wie gesagt, eine Woche Akku ging da auch, oder Snake ging noch oder sowas.
Aber nee, Snake wollte ich gerade sagen, bestimmt, ja.
Nokia 6310i, das war hervorragend. Das ist halt auch nochmal eine ganz andere Ausgangslage. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie lange ein kultureller Wandel ist. Und wenn wir dahin kommen, dass wir digitale Transformation nicht nur als guckst du neues Tool, machst du was mit, sondern als People-Business verstehen und unbedingt den Fokus darauf legen, dass Menschen, denen es nicht so leicht fällt, nicht als Deppen abgestempelt werden, mit im Sinne von, das kann doch nicht so schwer sein, das musst du doch hinkriegen. Also ich sage bei mir im Team immer, Kinders, wenn ich das schaffe, dann habt ihr wirklich keine Ausrede mehr. Mein Team sagt, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet. Das ist zwar nicht charmant, aber auch nicht ganz falsch. Ich habe einen der krassesten IT-Nerds zu Hause. Aber letztendlich ist es wirklich das, wenn wir es schaffen, auch generationenübergreifend diese Wertschätzung reinzukriegen, dass jeder an der Stelle, wo er lernt, lernen kann, aber tatsächlich wirklich die Bereitschaft auch aufbringen muss, sich in neue Sachen reinzugeben. Passgenau, mundgerecht, soweit es eben möglich ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass Menschen mit einer grundlegenden Datenallergie kaum noch zu beschäftigen sind in den zukünftigen Zeiten. Das war früher ein bisschen einfacher, aber auch selbst in Hilfsjobs oder selbst nimm das Handwerk, wo du sagst, hey, pass auf, es gibt ja die White Color, Blue Color, wie auch immer man das einteilt, egal. Aber auch im Bereich zum Beispiel Bäckerhandwerk, was da für Tests mit KI laufen, wie auch die Produktionsmengen gesteuert werden, das ist absolut cool. Und wenn man es schafft, dieses absolut cool Stempel auf, guck mal, was da geht. Ich muss nicht alles im Detail wirklich verstehen, aber ich muss eine Idee haben, wohin es geht, und ich muss verstehen, dass sich Lernen lohnt und eine Investition ist. Dann glaube ich, haben wir eine ganz gute Ausgangsbasis. Ist aber noch ein weiter Weg.
Ich glaube, Teil wird sich, du bist da viel erfahrener, Teil wird sich das selber lösen, weil du hast ja jetzt gerade das Beispiel des Handys gemacht, aber wenn du das Beispiel der Entwicklung von AI und Data machst, siehst du ja, dass die Entwicklungszyklen sich viel schneller verändern. Also das, was früher eine ganze Generation gemacht hat, was wir jetzt innerhalb von 10 bis 20 Jahren mitmachen, wird irgendwann unsere Kinder irgendwie in einem Jahr oder in Monaten durchleben. Also die müssen ja eigentlich schon die Art und Weise, wie sie sich an Themen adaptieren, wie sie neue Themen lernen, das muss so verinnerlich sein, dass man ja auch bereit ist, das mitzugehen, weil du bist viel, viel schneller abgehangen.
Ja, also deshalb ist es ja auch so, wir wissen, dass 65% der heutigen Grundschulkinder in Jobs arbeiten werden, die wir noch gar nicht kennen. Also was bitte sollen wir denen in den Kopf schippen? Die 10 adverbialen Nebensätze, kann man machen, weiß nicht, ob es hilft. Es ist ja daher auch die Beschreibung dieser 21st Century Skills mit Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken. Ich würde ergänzen als spezifisch deutsches Phänomen, wie wäre es noch mit einem positiven Fehler-Mindset? Weil Bugfixing ist bei uns 50% der Miete. Wir verschenken, also ich glaube tatsächlich, dass das schlechte Fehler-Mindset ein riesiger, auch wirtschaftlicher Bedrohungsfaktor ist in Deutschland. Weil nimm das Beispiel IT-Security. Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, Phishing-Mail geklickt habe oder ähnliches und ich sage, oh mein Gott, ich habe was falsch gemacht. Wenn das auffällt, dann darf ich ja, und es wird verschleiert und der Schaden wird immer und immer größer. Da geht es ja um Sekunden, dass du was tust. Und wenn du sagst, ey, fuck, das ist richtig, ich hab's, aber egal, Hilfe. Und du weißt, du wirst dafür nicht stranguliert. Denn ist das tatsächlich, ich glaube, dass das ein gigantischer Wirtschaftsfaktor auch ist, zu sagen, wie können wir in dem Bereich besser werden? Fail fast, Prototyping, ausprobieren. Lieber Himmel, was ist denn daran so schlimm, wenn es falsch läuft? Ich sehe auch jetzt hier Beispiel Hackerschool. Ich wollte dieses Jahr unbedingt 50.000 Kinder erreichen. Wir werden immerhin gut die Hälfte schaffen. Und ich sag dir was, 25.000 Kinder sind ganz, ganz, ganz viele leuchtende Kinderaugen.
Das ist viel. Das ist ein Stadion voll. Ich glaube, das darf man nicht, ja? Also auch 25.000. Ich glaube, wir haben so viele Einwohner gerade hier bei dem Dorf, wo ich lebe. Also von daher.
Ich weiß das zu schätzen. Trotzdem ist das eine Planabweichung. Die ist gigantisch. Hätte Dr. Freudenberg das besser rechnen sollen? Tja, die hat das so gut gerechnet, wie sie es konnte. Die Annahmen waren andere. Die Annahmen waren, wenn ein Unternehmen sagt, wir erreichen mit dir 5.000 Kinder, yay, und die kommen dann bei 100 raus. Da war ja ich nun wieder naiv und dachte, das kann nicht sein. Die ganzen Jungs da draußen und Mädels, die können doch rechnen, die wissen doch, was sie tun. Es ist ein riesiges Experiment. Und ich muss für mich entscheiden, verstecke ich mich und sage, ja, habe ich wohl nicht drauf? Kann man immer noch diskutieren, aber im Moment kann es auch keiner wirklich besser. Und da zu sagen, wir müssen einfach da rein und das ausprobieren. Und ja, habe ich mir anders vorgestellt. Aber ganz ehrlich, Kinders, wie war das? Jeder bringt was mit zur Party. Lasst uns bitte nochmal aufteilen, wer was mitbringt. Also das meine ich damit. Ich würde dir auch lieber sagen, 50, ach was, 100 haben wir erreicht. Aber es ist halt nicht so. Und da offen mit umzugehen und zu sagen, so können wir gemeinsam lernen und wachsen. Auf diese Weise können wir halt auch eine Vorbildfunktion den Jüngeren gegenüber einnehmen und sagen, ja, ich habe mir das, wollte mir das auch gerne vorlesen lassen. Aber früher war das nicht ganz so Usus. Da wurde von ausgegangen, dass wir alles vorbereiten, um die Zeit von dem Prof nicht zu strapazieren. Also was nehmen wir als Mittelweg? Da kriegen wir was hin.
Kurz baff, dass die Entwicklung doch so ist, ne, dass man sich überlegen muss, wie es ist, und die Themen, die du ansprichst, oder die Initiative, die du ansprichst, ist spannend und bringt Ergebnis. Und die Frage ist, du sprichst ja über die Generationen, die kommen, und wir müssen oder wollten oder sollten ja auch gemeinsam drüber sprechen, was ist eigentlich mit den Generationen, die gerade da sind, weil vor allem die Generationen, die jetzt gerade 3, 5 Jahre im Job sind, aber auch die Generationen, die jetzt vielleicht schon 10 Jahre im Job sind, die werden jetzt alle durch die Data-Themen, durch Digitalisierung, man denkt immer, Digitalisierung wäre jetzt vorbei und alle Unternehmen sind digitalisiert. Das ist ja, also jetzt kommt ja sozusagen der größte Teil vom Tannenbaum gefühlt. Wir haben gerade die Spitze sozusagen erreicht gehabt und jetzt kommt der Bauch. Es ist ein Riesenbrett, ja, und keiner hat dafür die Lösung. Ich finde es auch, meine Wahrnehmung auch leider da, dass die Erfahrung und die Erkenntnis, die aus den, wie kann ich es machen und vor allem, wie kann ich es nicht machen, gar nicht so sehr in Deutschland geteilt wird. Und die brauchen wir in irgendeiner Art und Weise.
Ich glaube tatsächlich, also ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die auch eine Insolvenz gut überlebt haben, die da einfach durchgegangen sind. Menschen, die gefallen sind, weil die wissen, wie man sich abrollt. Oder die wissen auch, wie ein Beinbruch heilt. Oder, also ich glaube tatsächlich, dieses Unfehlbare, das ist schwierig. Also in unserer Situation ist es halt, so dramatisch ist es noch nicht. Aber ich muss jetzt natürlich, ich muss komplett anders überlegen, strukturiere ich die Hackerschool um? Wie fokussiere ich? Und Kill Your Darlings ist ganz, ganz schrecklich. Wir haben ein wundervolles Projekt, wo wir sozioökonomisch benachteiligte Kinder erreichen. Wir werden das wahrscheinlich für ein Jahr pausieren müssen. Und das sind also einfach, um uns zu fokussieren, einfach um das hinzukriegen. Und wir haben ja eine Situation, dass wir sagen können, das wird sich nicht ändern. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, so, jetzt haben wir GenAI, überall haben wir ja nicht, aber jetzt ist erstmal Ruhe, wir haben ein Plateau und jetzt halten wir alles zurück. Das wird sich ja nicht verlangsamen. Und ich glaube tatsächlich, Bill Gates hat das gesagt, wir tendieren dazu, die Wirkung in den nächsten zwei Jahren total zu überschätzen. Also alles ist GenAI, also quasi nichts anderes mehr. Aber wir unterschätzen sie in den nächsten 10 Jahren. Und da tatsächlich zu sehen, ich glaube, Deutschland steht und fällt mit dem Mittelstand. Wir haben im Mittelstand noch, ich glaube, eine 75-prozentige Faxabdeckung. Ich weiß es gar nicht genau, irgendwie so eine Zahl hatte ich neulich gehört. Und dazu hatte ich einen wunderschönen Cartoon neulich gesehen, wo eine Person sagt, kannst du es faxen? Und dann sagt die andere Person, von da, wo ich bin, kann ich nicht faxen. Sagt sie, wo bist du denn? Dann sagt sie, ja, im Jahr 2024. Also kann man aber schon noch. Und wir müssen, glaube ich, tatsächlich da reinkommen, dass dieses Lernen normal ist, dass diese Begeisterung für Lernen auch vorgelebt wird. Und ich frage oft gerne, wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal was gemacht? Und wenn das länger als 2 Tage her ist, dann solltest du dringend überlegen, ob du das ändern möchtest. Weil wir können von den Kindern nicht erwarten, dass sie sich in jeden neuen Scheiß einfuchsen und wir sitzen pomadig auf dem Popo und wollen nicht gestört werden. Und ich glaube, das ist einfach zumindest das grundlegende Verständnis auch in die arbeitenden Bevölkerung zu kriegen. Noch dramatischer wird das bei der Generation 60, 70 plus. Ich meine, ich habe das wahnsinnige Glück. Meine wundervolle Mutter wohnt bei uns, kleine Einliegerwohnung. Ich bin für jeden Tag dankbar, wo ich sie habe, aber sie auch. Weil sie sagt, sie wäre in dieser Welt so jetzt, wo du findest nicht mal mehr eine Telefonnummer, sondern musst alles online machen, sie wäre verloren. Und ich glaube nicht, dass meine Mutter besonders smart oder besonders unsmart ist. Das ist die Lebensrealität auch von vielen SeniorInnen in Deutschland. Und da müssen wir gucken, ich glaube, wir, du und ich, profitieren sehr stark von der Entwicklung. Aber dass wir wirklich auch die anderen Menschen mitnehmen, um diesen Digital Divide nicht zum finalen Drama auswachsen zu lassen, da ist sehr, sehr viel zu tun, auch im Mindset.
Wenn wir das, die versuchen, die Folge noch ein bisschen positiv abzuschließen, was ist denn, was können wir den Leuten mitgeben, was sind die Themen, die man vielleicht auch kurzfristiger umsetzen kann? Also stetig was Neues lernen ist, glaube ich, immens schwer. Was ich gelernt habe, ist, dass man sich nicht zwangsweise mit anderen vergleichen sollte. Das merke ich jetzt gerade. Ich trainiere auf einem CrossFit-Wettkampf und steige sozusagen in der untersten Ebene und Disziplin ein und bin merke selber, wie sehr das an mir nagt, dass ich, obwohl ich so viel Sport gemacht habe in den Jahren zuvor, einfach in dieser Wettkampfdisziplin nicht gut bin. Ja, also da muss ich mal an mich selber denken und sagen, okay, das, was du gestern gemacht hast, du bist heute besser, wie du gestern warst und du musst nicht dich zwangsweise mit dem Coach vergleichen, der halt alles in 10-facher Geschwindigkeit macht und 15 Wiederholungen immer mehr. Also so ein bisschen zu überlegen, okay, kleine Schritte zu machen und selber zu sagen, okay, das darüber kann ich mich selber irgendwie ja bewerten, ob das klappt oder nicht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht sowas wie du sagst, ne, Leute mitnehmen in der Organisation und mit denen darüber sprechen und vielleicht als gutes Vorbild voranzugehen und zu sagen, okay, wir lernen jetzt was Neues. Und das heißt vielleicht manchmal auch, wenn man versucht, AI mit der Produktion zu besprechen, mal eine Woche lang in der Produktion zu arbeiten und erstmal herauszufinden, wie die überhaupt ticken, wäre jetzt mal meine Idee. Auch wenn man, ich glaube, also alleine bei mir innerlich schräubt es schon, weil ich denke, okay, die ganzen Termine muss ich dann für eine Woche absagen, was muss ich denn alles da machen? Also es ist ja auch was Neues, was man lernen muss. Also auch die Erwartung, man muss selber was geben, bevor was nehmen kann, ist, glaube ich, ja auch ein guter Schritt. So, langer Monolog wieder. Julia, was ist dein Thema dazu? Was glaubst du, was können so die ersten Schritte sein?
Ich muss echt Notizen machen, waren so viele coole Punkte dabei. Also walk a mile in my high heels ist immer sehr lustig. Ich finde das einen extrem coolen Ansatz. Im Sozialbereich gilt sogar eigentlich eher die Regel, zweimal geben, bevor man einmal fragt. Einfach, das ist ja auch so Netzwerken für Einsteiger. Ich glaube tatsächlich, offen in den Austausch zu gehen, ist wahnsinnig wertvoll. Ich fand auch unser Gespräch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht negativ, sondern es sind ja die Punkte, die müssen einfach auf den Tisch. Und ich glaube halt eben, was die beste Nachricht ist, im Sinne von God News for you, eigene Nase. Jeder kann so viel machen. Wir sehen, wenn wir zu Hause, wenn man Junge und Mädchen hat, welche Aufgaben gibt man dem Mädchen, welche dem Jungen? Ganz häufig wird das Mädchen zum Abwaschen geschickt und der Junge zum Auswechseln der Glühbirne. Hallo! Und da einfach wirklich mal zu gucken, was kann man selber machen durch eine Reflexion und immer was Neues zu lernen, da möchte ich dir widersprechen, das ist doch gar nicht schlimm. Schnapp dir ein geiles Buch, lies irgendwas drüber, jeden Abend 15 Minuten. Ganz ehrlich, Handy zur Seite legen, nicht spielen, Handy sowieso am besten nicht ans Bett. Habe ich auch ein herrliches Streitthema zu mit meinem Mann jeden Tag wieder. Ich habe für mich gesehen, dass es nicht sinnvoll ist, es direkt am Bett zu haben, sondern es liegt tatsächlich im anderen Zimmer oder auf dem Schreibtisch, das sind auch nochmal 5 Meter oder so. Aber wirklich zu gucken, wenn man reinguckt, wie geht zum Beispiel Skalierung, wie, es sind so tolle Bücher mittlerweile wieder rausgekommen zu ganz vielen unterschiedlichen Sachen, Thema, was dich nicht so betrifft, mich eher Manager, Mama dürfte ich auch zu beitragen oder Fair Tech oder so viele Sachen. Und das einfach so ein bisschen den Kopf zu öffnen und sich in solche Sachen reinzulesen, es gibt so viel Inspiration. Und wirklich zu sagen, eigene Nase, wenn ich, und deswegen pitche ich ja auch Hackerschool, digitale Transformation in Unternehmen geht doch am besten durchs Anpacken. Und wenn ich selber das, was ich kann, und wir haben viele coole Sachen vorbereitet, Kindern vermitteln kann, da weiß ich ja erstmal Stand Alter mehr. So, und da kann ich vielleicht Safe Space Sachen zu erklären. Und da einfach reinzugehen und zu zeigen, wir haben hier doch alle Möglichkeiten. Ja, es läuft nicht alles rund in good old Germany. Aber wenn keiner's Maul aufmacht, wird's auch nicht besser werden. Und wenn wir wirklich zeigen, wir können gemeinsam was verändern und den Mehrwert für jeden Einzelnen zeigen. Warum macht es Sinn, Algorithmen zu verstehen? Warum macht es Sinn, sich mit Daten tatsächlich auseinanderzusetzen? Warum macht es für Mädchen Sinn, in diesen ganzen Tech-IT-Bereich zu gehen, damit wir die Daten verbessern, damit nicht jede Frau die Medikamente, die für einen 80-Kilo-Mann berechnet worden sind, bekommt. Es ist so viel, was da zu tun ist. Und ich merke, dass gegen Angst und Unsicherheit das beste Rezept immer ist, sich zu engagieren, was zu machen, anstatt ängstlich in der Ecke zu sitzen. Hast du auch gesehen in der Zeit, wo so viele Geflüchtete zu uns gekommen sind. Die, die nie Kontakt hatten, hatten die meisten Angst. Und in dem Zimmer, wo ich jetzt sitze, haben Mo und sein Sohn 3 Jahre lang gewohnt. Also ist auch sehr groß, keine Sorge. Aber meine Kinder haben Opa zu ihm gesagt, der ist Teil der Familie. Ich habe keine Angst. Und das ist so dieses Setting, hey, traut euch doch mal zu springen. Es könnte ja sein, dass ihr fliegen könnt. Und das ist doch, es ist so viel Gutes in den Dingen, die wir hier haben. Und so ein bisschen Data Literacy dazu macht das sogar noch fundierter. Und ich glaube, das ist so Hack the World, a Better Place, ein ganz wichtiger Teil davon. Einfach mal machen, könnte ja Spaß machen.
Ich traue mich gar nicht, weitere Fragen zu stellen. Vielleicht ist es auch, was du jetzt gerade gesagt hast, ein traumhafter Abschluss. Die 2 Fragen, die ich aber jedem Gast stelle und wo du jetzt eigentlich auch nochmal durch musst, ist, was machst du privat mit Daten oder was machst du noch privat mit Daten, auch wenn du vielleicht auch in Kombination, dass du so einen tollen IT-Experten auch noch zu Hause hast. Und auf der anderen Seite, welchen Filmtitel würdest du eigentlich deinem Game geben, was wir gerade so ein bisschen diskutiert haben?
Ich fange mit dem Filmtitel an. Hack the World, okay. Better Place. Ich finde, das ist, manchmal muss man auch die naheliegenden Sachen nehmen. Gemeinsam geilen Scheiß machen, um was zu verändern, weil wir die Möglichkeiten haben. Was ich privat mit Daten mache, ist tatsächlich relativ unauffällig. Ich bin ja so ein kleines bisschen so eine Teilsymbiose mit der Hackerschool, weil wenn du als Mensch begeistert ein Sozialunternehmen leitest, es verwebt sich. Also es fallen so viele Sachen mit rein. Man sitzt abends auf dem Sofa und diskutiert, wir brauchen jetzt nochmal einen Avatar. Und zwar einen cooleren, der nicht immer nur mit der rechten Hand wackelt und emotionsgeladen sagt, toll, dass du da bist. Sondern wir brauchen da mehr. Wir müssen damit arbeiten. Wir müssen für uns ja ganz viel wirklich mit Daten arbeiten, mit demografischen Daten. Wie viele Kinder hat denn ein 7. oder 8. Jahrgang deutschlandweit? Wo entwickeln sich welche Zusammenhänge, wo kann ich auch sehen, wo arbeite ich mit Daten zum Beispiel von der Gesellschaft für Informatik, gibt es einen coolen Informatikmonitor, wo du sehen kannst, dass in Ländern, die Informatik als Pflichtfach haben, der Anteil von Mädchen in den Informatik-Leistungskursen 10% höher ist. Das ist statistisch signifikant. Und solche Sachen wirklich einfach mal sich die Welt anzugucken und einfach mal so ein, ich will das Verstehen-Filter drüber laufen lassen, da hast du da bist du eigentlich voll in der Datenwelt und ich verstehe tatsächlich einen Bruchteil davon. Wie gesagt, ich hab 1 bis 2 extrem coole ITler hier zu Hause und mein Sohn schickt sich jetzt auch an, einer zu werden. Und dazu zu hören, was die diskutieren, denke ich teilweise nur so, Alter, kenne ich coole Menschen. Aber einfach mal keine Angst haben und sich das offen angucken, das ist bei mir quasi Daily Doing.
Cool. Ja, also ich nehme auf jeden Fall einiges mit. Ich glaube, das Wichtigste ist dieses, das aktuelle Narrativ aufzubrechen, sagt man das, um sozusagen neue Sachen zu lernen und dann aber auch mit einem guten Vorbild voranzugehen. Das ist so das Thema, was ich jetzt sehen würde.
Ich gebe dir ein kleines Bild mit, einfach nur, weil ich es immer wieder lustig finde. Die Situation ist herausfordernd aktuell, aber den Kopf in den Sand zu stecken, bringt überhaupt nichts, außer du hast Gebrösel in den Ohren. Also lass uns doch mit dem Sand lieber was bauen. Da haben wir auch wie Erwachsene Spaß dran. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Sandkasten gespielt hast, aber es hat immer noch einen gewissen Reiz. Mach das mal, da kannst du geilen Scheiß machen. Und einfach mal, Mindset is King und wir haben so viele Möglichkeiten und lass sie uns doch ergreifen.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia.
Es war mir ein Vergnügen.